Ja, Amen kann man da nur sagen. Die Freude im Advent. Ich weiß nicht, wie ihr es so mit Kindern habt, als unsere Kinder, also meine Großen, klein waren, das erste Gedicht, das sie auswendig gelernt hatten, wir kennen das alle, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst 1, 2, 3, dann 4, dann steht ein Christkind vor der Tür und als ich das erste Mal die Erweiterung gehört habe, musste ich wirklich lachen, wo es dann heißt, und wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt, die Kinder haben gestrahlt, weil sie so witzig fanden, wir fanden es auch irgendwie witzig und es ist ja auch wahr, ne, wenn man... Man kann Advent verpennen, man kann also das eigentliche, um was es geht, die Freude, von der wir gerade gehört haben, an der kann man vorbeigehen. Wir haben schon am Anfang gehört, Advent hat was zu tun, so mit innerem Aufbruch, sich auf den Weg machen, sich darauf einzulassen. Denn Gott möchte herausrufen aus all dem, was manchmal so jetzt im Advent und so vorgemacht wird oder was wichtig sei. Es gibt einen Theologen, Professor Peter Bubmann, der ist Professor für praktische Theologie. Sein Wunsch eines Theologen für die Adventszeit, dass die Gruppe derer, die bewusst Advent feiert, größer wird im Gegensatz zur Gruppe derer, die schon im Oktober Lebkuchen isst. Ich finde das ein schöner Wunsch, dass man sich bewusst Zeit nimmt, sich auf das einzulassen, was Advent ausmacht. Und dazu gibt es einen Text, der uns heute beschäftigt, aus Johannes, Matthäus 3. Er handelt über Johannes, Matthäus 3, die Verse 1 bis 12, den lese ich euch einmal vor. Ihr könnt ihn hier auch mitlesen, wenn ihr möchtet. Zu dieser Zeit trat Johannes der Täufer auf und verkündete der Wüste von Judäa, kehrt um, denn das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Dieser Johannes ist es, von dem es bei dem Propheten Jesaja heißt, eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Johannes trug einen Mantel aus Kamelhaar und um seine Hüfte einen Ledergürtel. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von Wildbienen. Die Menschen strömten zu ihm aus Jerusalem, aus ganz Judäa, aus der ganzen Gegend am Jordan. Sie ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer kamen. Sie wollten sich von ihm taufen lassen. Er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Und denkt ja nicht, ihr könnt sagen, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes sagte, ich taufe euch mit Wasser. Denn ihr wollt euer Leben ändern. Aber nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Damit wird er sein Getreide gründlich aussieben. Seinen Weizen wird er in die Scheune bringen, aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht vergeht. Ja, eine schöne Predigt für Advent. Wir werden uns drei Gedanken anschauen. Den ersten haben wir beschrieben, aufbrechen zur Begegnung. Im Alten Testament, in Maleachi 3 und in Jesaja wurde angekündigt, dass ein neuer Elia kommen wird, der das Volk, bevor das Gericht Gottes kommt, zur Umkehr rufen wird. Und seit Maleachi 3 sind 400 Jahre vergangen. Wir haben vorgesungen oder gehört im Psalm, wir harren auf den Herrn, auf den, der kommen wird. Und jetzt warten die Leute 400 Jahre lang und es kommt keiner. Und dann passiert es doch. Dann, manche haben vielleicht schon gefragt, hat Gott uns vergessen oder ähnliches, dann taucht plötzlich dieser Johannes auf. Und damit man weiß, dass er der ist, der im Alten Testament verheißen ist, der neue Elia, ist er ähnlich gekleidet wie Elia. Er trägt einfache Kleidung, Er isst einfache Nahrung, die man so unterwegs findet. Und er redet Tacheles, Klartext, so wie das auch Elia gemacht hat. Elia, als er auf dem Berg mit den Priestern versammelt ist und mit dem Volk, dieses Opfer, dieses, wo Gott Feuer vom Himmel regnen lassen soll, in 1. Könige 18, da sagt Jesus, Johannes dem Volk, was hinkt ihr zur Linken und zur Rechten, macht endlich Klarheit in eurem Leben, entscheidet euch, wo ihr hingehört. Gehört ihr zu Gott oder gehört ihr nicht zu Gott? Und so klar wie dieser Elia predigt auch Johannes. Er ist also der, von dem wir in unserem Text lesen, wenn du, danke, dieser Johannes ist es, von dem es beim Propheten Jesaja heißt, eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Also wenn König irgendwo langzog, dann mussten die Straßen vorbereitet werden, damit er nicht irgendwo plötzlich vorm Steinblock steht oder die Straße gar nicht mehr zu sehen ist. Das musste vorbereitet werden. Wenn hoher Besuch kommt, gab es dann einen Boten, der ging voraus und hat gesagt, in Kürze kommt der König zu euch, bereitet eure Stadt vor, bereitet eure Herzen vor, macht eure Stadt schön, sorgt dafür, dass er kommen kann. Und das ist der Auftrag von Johannes. Er kommt aber nicht, um Straßen vorzubereiten, sondern er sagt, macht eure Herzen bereit. Der König, auf den ihr so lange gewartet habt, er kommt. Macht eure Herzen bereit, freut euch. Und dann kommen die Menschen zu ihm in die Wüste. Das ist interessant. Johannes geht nicht in den Tempel, sondern er predigt in der Wüste, so wie es auch Elia getan hat, oft. Warum geht Johannes in die Wüste? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Ich habe mal drei zusammengefasst. Die Wüste steht zum einen für innere Bereitschaft. Man muss sich auf den Weg machen. Man muss also aus dem aussteigen, wo man ist, in der Stadt, von der Arbeit. Man kann nicht mal schnell zum Tempel gehen. Man muss sich wirklich besinnen, auf den Weg machen in die Wüste, weil man hört, da ist einer, der redet von Gott. Das könnte der Wegbereiter sein. Man muss sich innerlich sozusagen darauf einstellen. Man muss aus dem Gewohnten austreten, aus der Tradition. Einer der Gründe, warum Johannes die Leute in die Wüste kommen lässt, sie können nachsinnen. Ein zweites, warum sie in die Wüste kommen, die Wüste war für das Volk Israel ein Bild, das sie damit verbunden haben. Wir sind unterwegs mit Gott. Als sie durch die Wüste gewandert sind, wurden sie erinnert, Gott ist vor uns und hinter uns. Er bringt uns ans Ziel. Auch darum sollen sie in die Wüste kommen. Sie sollen sich nicht länger verstecken, sondern dürfen ins Licht Gottes kommen. Und da ist er eben durch Johannes jetzt in der Wüste. Und ein weiterer Grund, den fand ich interessant, in einem Kommentar, Wüste war auch ein Ort des Zurücklassens. In 3. Mose, beim großen Versöhnungsfest, da wurden nämlich zwei Böcke, der eine wurde mit der Schuld des Volkes beladen und wurde in die Wüste geschickt, zu Azazel, zum Teufel sozusagen in die Wüste. Und wenn Johannes das Volk in die Wüste beruft, sagt er ihnen so indirekt oder steckt dahinter das Bild, ihr geht nach der Wüste nach Hause, aber lasst eure Sünde in der Wüste, schickt sie in die Wüste, schickt sie zu diesem Azazel, zum Teufel, die hat bei euch nichts zu suchen, lasst sie hinter euch. Auch das sollen sie tun. Und das Ergebnis ist, viele Menschen machen sich auf den Weg. Ihr habt das in Erinnerung, ne? Wann kommt der Messias? 400 Jahre nichts passiert, jetzt kommt einer, der tritt so auf wie Elia, er redet wie Elia, er sieht aus wie Elia. Und die Leute stehen Schlange und kommen hin und hören sich das an und sind innerlich tief getroffen. Menschen, die sonst von Gott vielleicht in ihrem Alltag nicht mehr viel hörten, waren da und haben gesagt, was hat Gott mir zu sagen? Was will er mir sagen? Und sie hören zu und sind erschüttert und sind also von dem bewegt. Advent ist so eine Einladung von Gott, ihm einfach, dass er der Wegbereiter sein will. Und dass wir auch Wegbereiter sein dürfen für andere Menschen, dass wir uns auf den Weg machen dürfen. Wilhelm Busch, der hat das einmal schön formuliert, das habe ich euch mitgebracht, das lese ich euch mal vor, weil es zu lang ist. Und das fand ich schön formuliert. Wir können ja gar nichts dazu tun, dass der Herr Jesus mit all seinem Heil zu uns kommt. Wir haben die Männer des alten Bundes ihn erwartet. Es ist wie ein Schrei aus gequältem Herzen, wenn Jesaja ruft, O, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Aber es gab wirklich gar keine Möglichkeit, gen Himmel zu fahren und den Herrn herabzuholen. Und ebenso wenig können wir was dazu tun, dass er zu uns kommt. Wenn er an uns vorübergehen und uns in all unserer Gottlosigkeit sitzen lassen wollte, wer wollte ihn hindern? Aber er kommt. Er kommt ganz von selbst und freiwillig. Und wenn wir ganz elend und verlassen wären, er kommt. Wenn wir aber nun nichts dazu tun können, dass er kommt, eins vermögen wir zu tun. Wir können ihm den Weg bereiten. Und das wollen wir. Und das können du und ich tun. Wollen wir das? Wir singen in der Adventszeit manchmal auch das Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, der in unsere Herzen einziehen will. Wir machen in der Adventszeit ziemlich viel, wir dekorieren, wir kaufen, wir planen, das ist alles gar nicht schlecht. Aber ist uns bewusst, dass Advent auch einlädt, mein Herz vorzubereiten, zu sagen, Herr, ich möchte, dass, wenn du kommst, ich möchte dir den Weg bereiten, ganz neu. Es gibt eine Bewegung, die nennt sich Slow Christmas, Weihnachten entschleunigen, vielleicht mal weniger einkaufen, vielleicht weniger Termine, aber dafür mehr Stille, mehr Begegnung mit Gott. Das möchte ich dir als erstes mitgeben, sich aufbrechen im Herzen zu sagen, Herr, ich möchte dir begegnen. Das zweite in unserem Text, vorbereiten durch Umkehren. Die Kernbotschaft des Johannes ist relativ klar, kompromisslos und irgendwie eindeutig. In Vers 2 sagt er den Menschen, kehrt um, denn das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Der Messias, der König kommt, sagt den Menschen, stell dich darauf ein. Der will auch in dein Herz kommen und stell dich darauf ein, der König kommt dich besuchen. Und der Johannes, wie gesagt, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Und glaub mir, wir brauchen auch heute Prediger, die den Menschen nicht immer nur sagen, es ist alles gut, wie du bist, die ihnen manchmal auch sagen, kehr um. Manches vielleicht auch in deinem Leben ist nicht in Ordnung oder in meinem Leben. Und dann sagt Gott uns heute auch, kehr um. Bleib nicht in dem, was dich von Gott wegbringt. Bring Dinge ans Kreuz, wir feiern nachher Abendmahl. Lass Dinge bei Jesus, mach klar Schiff, kehr um. Bereite dich vor. Dieses Wort Umkehr, Metanoia im Griechischen, das meint mehr als nur Reue zu empfinden. Es bedeutet eigentlich die Änderung des gesamten Denkens, Fühlens, Wollens und Handelns. Das umfasst den ganzen Menschen. Das fängt im Kopf an, aber das rutscht dann ins Herz und sagt, ja, ich war in der Richtung, das war falsch. Ich drehe um und ich komme wieder zurück zu Jesus ans Kreuz. Und ich möchte Dinge anders machen, hilf mir dabei. Das bedeutet Umkehr. Es bedeutet, ich glaube Gott, dass er, wenn er in mein Leben spricht und sagt, Dinge sind nicht in Ordnung, dann sage ich, Herr, du hast recht. Und so will ich nicht weitermachen. Darum kehre ich um. Und in dieser Predigt von Johannes gibt es jetzt zwei Reaktionen sozusagen, zwei Chancen. Die erste ist die Chance für das willige Volk, für die Menschen, die zuhören, die wirklich umkehren wollen. Johannes sagt diesen Menschen, die da kommen, die tief nach Sehnsucht haben, nach Begegnung mit Gott. Er spricht in ihr Leben und sagt, kehrt um, ändert euer Leben, lasst euch taufen. Und wenn Johannes zur Taufe aufruft, dann ist das was, das ist uns nicht so bewusst, für Juden etwas Unvorstellbares. Denn getauft wurden Heiden, die Juden werden wollten. Die mussten sich taufen lassen. Und wenn Johannes jetzt den Juden sagt, lasst euch taufen, dann sagt er ihnen, ihr seid letztlich, lebt ihr wie Heiden ohne Gott. Und wenn ihr umkehren wollt, müsst ihr es deutlich machen, dass ihr wie die Heiden sozusagen ganz neu anfangt, wirklich Buße tut, umkehrt. Da sitzen Leute, die dann tief erschüttert sind. Ich bin so ein Mensch. Und dann sind Leute die gehen ins Wasser, lassen sich von ihm taufen und tun das, weil Gott sie so getroffen hat. Das ist ein Zeichen ihres Vertrauens. Sie wollen Gott wieder vertrauen. Sie lassen sich nicht taufen, um bessere Menschen zu werden, sondern sie lassen sich taufen, weil Gott ihr Herz berührt hat, weil sie Gott vertrauen wollen. Die Taufe ist die Folge dessen, was Gott in ihnen angerichtet hat oder bewirkt hat. Das ist eine harte Predigt für einen Juden. Du bist wie ein Heide. Denn dann kann man weglaufen und sagen, was du sagst, stimmt nicht, mein Leben ist vollkommen in Ordnung. Oder man kann sagen, wie die Menschen da, ja, du hast recht. Ich habe immer gedacht, ich wäre so ein guter Mensch. Ich bin doch nicht so gut. Wir leben in einer Gesellschaft des Humanismus, der Mensch ist gut von Jugend an. Die Sicht Gottes auf den Menschen ist anders. Sicher können wir vieles Gutes tun, aber in uns ist auch viel Schlechtes. Und Gott sagt, kehr um von dem, was dich von mir trennt. Jeder Mensch braucht diesen Anfang mit Gott. Lebensveränderung. Und ich sag mal, ich kenne ja nicht alle vielleicht heute, wenn du Jesus noch nicht kennst, bist du auch eingeladen, umzukehren, das erste Mal. Und wenn du Christ bist, kann man auch umkehren von den Dingen, die sich vielleicht eingeschlichen haben, die nicht in Ordnung sind. Also das ist die Einladung für die Menschen, die wirklich zuhören wollen, deren Herz berührt ist. Aber Johannes nennt noch eine zweite Gruppe und da ist er noch härter, noch klarer, eigentlich vernichtend, wo ich sagen würde, darf man so predigen? Johannes sagt, ja, ich muss so predigen, weil die Menschen so verblendet sind. Diese zweite Gruppe nennt er die Leiter, sind die Leiter des Volkes. Die Leiter des Volkes. Stellt euch vor, er sagt zu diesen Leitern des Volkes, die Sadduzäer und die Pharisäer, Schlangenbrut. Wir denken, das ist ein Schimpfwort. In 1. Mose 3, der Widersacher Gottes ist die Schlange, er nennt sie Schlangenbrut. Er sagt, ihr seid Kinder der Schlange, ihr seid Kinder des Teufels. Sagt er denen auf den Kopf zu. Er sagt ihnen, ihr redet über Umkehr, ihr wollt das tun, aber ihr wollt es doch nur tun, dass die Menschen euch sehen. Es tut euch noch nicht wirklich weh im Herzen, ihr seid doch gar nicht getroffen. Ihr wollt es einfach tun, um besser wegzukommen, damit die Leute sehen, was für tolle Menschen ihr seid. Er sagt, beweist durch euer Leben, dass es euch ernst ist. Den sagt er das. Er zeigt wirklich, dass ihr von Gott getroffen seid. Dann sagt er diesen Pharisäern, ihr meint, ihr seid Abrahams Kinder. Sie sind ja auch, genealogisch gehören sie zum Volk Israel, das stimmt. Aber sagt, Gott könnte zu den Steinen, sage ich jetzt mal, zu diesen Holzblöcken, ne, ihr seid jetzt Abrahams Kinder und die würden lebendig werden, das könnte Gott tun. Und er sagt, ihr seid es eigentlich nicht. Warum sagt er ihnen das so? Weil die Leiter des Volkes glaubten, wenn man zum Volk Israel gehört, wenn man in der Tradition Abraham steht, dann kommt man in den Himmel. Besonders wenn man es so ernst nimmt wie sie, dann kann einem nichts passieren als Jude. Das glaubten die. Und was Johannes diesen Männern sagt, ihr müsst nicht nur euch auf Abraham berufen, ihr müsst auch leben wie Abraham. Wenn ihr so leben würdet wie Abraham, dann wäre es in Ordnung. Denn was zeichnete Abraham aus? Wir lesen das in 1. Mose 15, Vers 6. Da heißt nämlich über Abraham, Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Der Abraham pochte nicht auf seine Leistung, sondern was ihn ausmachte, war sein Vertrauen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Sadduzäer und Pharisäer, die glaubten mehr an ihre Leistung. Und dann sagte Jesus ihnen, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Ja, wir alle kennen Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Und dann heißt es, der ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an den Bächen und seine Früchte trägt. Und Johannes sagt ihnen, solche Bäume denkt ihr, dass ihr seid, aber ihr seid es gerade nicht. Härter kann man den Schriftgelehrten nicht sagen, dass ihr Leben verkehrt ist. Sie dachten immer, sie seien diese fruchtbringenden Bäume. Und Jesus sagt ihnen, nein, 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 die Axt habe ich in der Hand. Und wenn ihr euch nicht wirklich Frucht bringt in eurem Leben, wenn ihr zeigt, dass ihr mit Gott lebt, wenn es nicht echt ist, dann werdet ihr umgehauen. Und dann, weil Jesus weiß, wie hartherzig Menschen sind, er haut noch eins raus, er setzt noch was drauf, er sagt, wie wenn man den Weizen erntet am Ende, dann muss der eben gedroschen werden, dann wird das hochgeworfen, die leichte Spreu fliegt weg, das Korn fliegt zur Erde. Und dann sagt ihnen Johannes auch noch, ihr seid wieder Spreu. Ihr werdet gesammelt und ins Feuer geworfen. Ihr könnt euch vorstellen, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren begeistert. Nein, waren sie nicht. So deutlich hat ihnen noch nie jemand gesagt, dass ihr Leben verkehrt ist. Warum predigt Johannes so hart zu diesen Menschen? Ein Kommentator, Bruce, F.F. Bruce, der hat mal gesagt, das liegt daran, dass die Pharisäer Rechtsverdreher waren. Er nennt sie Virtuosen der Religion. Die konnten die Gesetze so biegen, dass sie für sie gut waren. Sie nahmen sie schon irgendwie ernst, aber hatten ihre ganz eigenen Auslegungen. Von den Sadduzäern spricht er als Männer der Tat, die aber die Welt liebten. Zu solchen Männern spricht Jesus, die das Gesetz verbogen haben, die die Welt geliebt haben teilweise. Und Johannes ist so hart, weil diese Menschen durch ihre Selbstgerechtigkeit stolz geworden sind. Und stolzen Menschen muss man leider manchmal die Wahrheit so deutlich sagen, dass ihr Stolz sie nicht dahin bringt, wo sie denken, sondern im Gegenteil, dass sie unter Gottes Gericht stehen. Darum ist Johannes so hart. C.S. Lewis hat mal ein Buch geschrieben, schon ewig alt, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Und da verdreht er das Ganze mal um und gibt einem Unterteufel Tipps, wie man Menschen gewinnen kann, also von Gott wegziehen kann, gerade im Gegensatz gedacht. Und da schreibt er zum Beispiel Twist Tape an seinen jungen Lehrling Harshwood und dem schreibt er von dieser Predigt des Johannes, ganz interessant, das habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, das lese ich so vor, sagt er, wenn Pastoren und Evangelisten über die Notwendigkeit der Buße predigen, überzeuge die Menschen davon, dass sie keine Buße nötig haben. Dass der Pastor in Wirklichkeit von der Person spricht, die neben sitzt oder da sitzt, auf der Empore sitzt, aber nicht von ihm selbst. Wenn der Pastor die Worte von Johannes dem Täufer liest, also was sie heute haben, hilf ihnen einzuschlafen oder sich anderen Gedanken zuzuwenden, damit sie nicht meinen, dass Johannes zu ihnen spricht. Überzeuge sie davon, dass sie in ziemlich guter Verfassung sind, dass sie keine Buße tun müssen. Und dann hast du sie in der Hand. Denn siehe, mein lieber Harshwood, wenn Menschen anfangen, darüber nachzudenken, wie gut sie sind, werden sie von Stolz erfüllt. Und wenn das geschieht, gehören sie so gut wie uns. Darum ist Johannes so deutlich. Stolz ist eine der Ursünden, der ersten Sünde des Menschen. Sein wollen wie Gott, Gott nicht brauchen. Und darum muss Gott manchmal so deutlich reden wie hier. Trotzdem, wenn Jesus hier so hart redet, tut das trotzdem nicht, um die Leute wegzuschicken, sondern um ihnen deutlich zu machen, wie schräg sie sind. Dass sie umkehren müssen. Dass sie ja immer noch die Möglichkeit haben, zum Korn zu gehören und die guten Früchte zu bringen, wenn sie sich wirklich an Jesus festmachen. Advent lädt uns deshalb ein, in unser Herz zu schauen. Und wir dürfen uns auch manchmal fragen, bin ich manchmal wie ein Pharisäer oder Sadduzäer? Denke ich manchmal, wie gut ich bin. Gott könnte froh sein, dass ich mit ihm unterwegs bin. Fange ich an, manchmal mich in einem falschen Licht zu sehen, Gott klein zu machen, mich zu erheben. Wenn wir das erkennen, dann sollten wir heute vielleicht zuhören, vielleicht spricht Jesus mal heute zu dir, weil du solche Tendenzen im Leben hast oder zu mir. Worauf sind wir stolz? Glauben wir manchmal, ich bin im Reinen mit Gott, weil ich in die Kirche komme oder weil ich nachher beim Abendmahl bin oder weil ich getauft bin? Das ist nicht das entscheidende Kriterium. Das kann man auch aus ganz falschen Motivationen machen. Sondern bin ich bei Jesus, weil ich Jesus liebe, weil ich weiß, ich brauche Jesus, ich brauche einen Retter. Ich kriege es eben alleine nicht hin. Und ich sage mal, wer meint, keine Umkehr zu benötigen, der sollte sich stark überprüfen, weil wahrscheinlich belügt man sich dann selbst. Advent lädt ein, umzukehren, wirklich anzufangen. Ich fand schön das Bild, das in einem Kalender war. Der Adventskranz, da war leider jetzt nur mit einem Licht. Adventskranz als Rettungsring. Denn in Adventszeit wirft Gott sozusagen seinen Rettungsring aus und lädt uns ein, umzukehren. Vielleicht das erste Mal überhaupt mit Jesus anzufangen, aber vielleicht auch im Moment, weil mein Leben vielleicht an manchen Dingen hakt oder festhängt. Der dritte und letzte Gedanke, ankommen bei Gott. Wir haben in Erinnerung, viele Menschen strömen da in die Wüste. Johannes ist nachher noch bekannt. Josephus, der Geschichtsschreiber, schreibt mehr über Johannes den Täufer als über Jesus, interessanterweise. Der Johannes, der bekommt ja den Beinamen der Täufer, weil es so ungewöhnlich ist, dass man Juden tauft und das so eine Auswirkung hatte. Der Johannes hätte jetzt auf sich selber stolz werden können, hätte sagen können, schaut mal die Massen an, Gott gebraucht mich auf wunderbare Art und Weise. Aber das hat Johannes nicht gemacht. Der hat es hinbekommen, alle Ehre Jesus zu geben. Und das war für Johannes nicht leicht. Später erfährt Johannes, dass Jesus und seine Jünger auch taufen. Und seine Jünger kommen zu ihm und sagen, der, den du damals, von dem du gesprochen hast, der fängt jetzt auch an zu taufen. Und zu dem kommen mehr Leute als zu uns. Und was sagt Johannes dann? In Johannes 3 lesen wir, ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten, mehr nicht. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er ist von oben gekommen und ist größer als jeder andere. Für Johannes war das sicher keine einfache Rolle, einzusehen, dass er immer mehr nach hinten treten muss, damit Jesus immer mehr in den Mittelpunkt kommt, damit Menschen nicht den Falschen im Blick haben, sondern Jesus im Blick nehmen. Ich sage mal übertragen, die gleiche Rolle haben du und ich auch. Auch du und ich haben die Aufgabe, auf Jesus hinzuweisen und nicht auf uns. Denn manchmal müssen wir auch ein Stück zurücktreten und zu sagen, nee, was ich mache, ist jetzt vollkommen nebensächlich. Es geht darum, was Jesus tun will. Das macht Johannes. Und Johannes sagt, der nach ihm kommt, ist der Stärkere. Stellt euch mal vor, was das Werk des Johannes gewesen wäre, wenn er nicht gewusst hätte, dass einer hinter ihm herkommt, der stärker ist als er. Wisst ihr, das ist tröstlich in meinem Beruf, in deinem Dienst, wenn du etwas tust für Jesus, zu wissen, es kommt einer hinter dir her, der stärker ist als du. Das, was du tust, kann der gebrauchen, der stärker ist oder nicht, aber es liegt an dem, der hinter dir herkommt. Der Johannes kann das. Mein Dienst wäre ohne das vollkommen uninteressant. Könnte ich vielleicht eine schöne Rede halten, aber das wär's. Prediger, du in deinem Dienst, wo in der Gemeinde etwas tust, lebst davon, dass Jesus der ist, der wirkt. Und Johannes, seine Taufe ist auch von anderer Art als die Taufe von Jesus. Johannes, der konnte die Menschen an die Hand nehmen, ihn von Jesus erzählen, sagt, glaubt wieder dem Herrn, vertraut ihm, dann kommt ins Wasser und lasst euch als Zeichen dessen taufen. Und dann versucht euer Leben zu verändern. Er kann den Menschen das sozusagen mitgeben. Bei Jesus, der kommende Jesus ist weitaus größer. Der nimmt die Menschen nicht nur ans Wasser und führt an die Hand und führt sie zum Wasser, sondern Johannes sagt, der tauft mit Heiligen Geist und mit Feuer. Der kann das Herz der Menschen verändern. Das konnte der Johannes nicht. Er sagt, der Heilige Geist macht den Menschen neu. Es wird eine ganz neue Kreatur. Das kann nur Jesus. Also es ist von anderer Qualität. Mit Feuer wird er predigen. Das heißt, wenn Jesus predigt, kann er noch klarer als Johannes zum einen, das Feuer hat eine reinigende Kraft, das tun, aber das Feuer steht auch fürs Gericht Gottes. Johannes sagt auch, Jesus wird der Richter sein, der kommt, und in seinem Feuer wird klar werden, was gut ist, was Spreu ist und was Weizen ist. Der kommende Messias, der kommende, ist größer als Johannes. Denn Jesus ist es, der den Weg am Kreuz zum Vater freimacht. Das macht nicht Johannes. Und wenn später Christen getauft werden, werden sie nicht getauft wie bei Johannes als Zeichen, dass sie ihr Leben geändert haben, sondern sie werden getauft als Menschen, die sich mit Jesus identifizieren, mit Jesus in seinen Tod getauft sind und mit ihm wieder leben wollen. Was bedeutet Ankommen bei Gott? Das ist nur möglich durch das Werk, das letztlich Jesus vollenden wird, der kommt. Und dass du und ich ankommen können bei Gott, verdanken wir Jesus. Dietrich Bonhoeffer, der hat so geschrieben, einmal weiter, Advent schafft Menschen, neue Menschen. Nochmal, das kann nur Jesus machen. Viele Menschen können Menschen schöne Klamotten schenken, von außen neu machen, aber nur Gott kann Menschen innen neu machen. Und das wird Jesus tun, das tut Jesus bis heute. Und wie schön zu wissen, wenn man weiß, wenn ich zu Jesus gehöre, dann bin ich nicht Spreu, sondern dann gehöre ich zum Weizen, zum Getreide. Und dann steckt auch das Bild Ankommen, Jesus wird das Seine sammeln. Er wird es zu sich holen in die Scheune, ich darf bei Jesus sein. Ich finde das einen wunderbaren Text. Ich möchte das zum Schluss nochmal zusammenfassen. Advent heißt, sich Zeit zu nehmen für die Begegnung mit Jesus. Wir haben es gehört, in die Wüste manchmal rausgehen aus dem, was uns so beschäftigt, Altes hinter uns lassen. Vielleicht findest du ja doch noch Zeit und ich, dir Zeit zu nehmen für die Begegnung mit Jesus. Dann haben wir als Zweites gehört, dass es auch wichtig ist, sich innerlich vorzubereiten, indem man Umkehr praktiziert. Wenn ein König kommt, wenn ich wüsste, der Bundeskanzler besucht meine Wohnung, mein Haus, wäre es auch logisch, dass ich wenigstens ich dann mal aufräume. Meine Frau räumt immer auf, aber ich dann mal aufräume. Dann der König kommt ja zu Besuch, dann mache ich das doch gerne. Dann ändert das ja was. Der soll ja keinen Schock kriegen, wenn er in mein Büro kommt. Und übertragen auf uns vielleicht haben du und ich auch noch ein paar Baustellen. Wir dürfen Jesus einladen und er kommt gerne. Und Jesus wird auch nicht schimpfen, aber er will eben verändern. Und das Dritte, wir dürfen dann auch bei Jesus ankommen, bei ihm Ruhe finden. Zu wissen, wenn man nicht im Stolz, sondern wirklich im Vertrauen auf Jesus lebt, verspricht er auch, sein Getreide in die Scheune zu bringen, mich ans Ziel zu bringen. Ich finde, das ist eine wunderschöne Zusage. Ich schließe den Text nochmal mit Worten jetzt aus Jesaja. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du gewaltig kommst. Das ist manchmal gewaltig anders, als wir denken. Gewaltig anders auch als die Schriftgelehrten und, die Sadduzäer das so dachten. Danke, Herr, dass wir herausgefordert sind, in die Stille zu gehen, in die Begegnung mit dir. Gib uns Raum dazu. Vielleicht ist da für uns auch Slow Christmas dran. Ich möchte dich auch bitten, dass wir nicht stolz werden und auf unsere Leistung schauen, sondern dass wir in Demut zu dir kommen und zu wissen, wir brauchen einen Retter, und immer wieder neu lädst du uns ein, umzukehren. Und ich danke dir, Herr, dass du mit offenen Armen uns einlädst und dass du dich freust, wenn wir Dinge auch in Ordnung bringen wollen, und dass du uns auch immer wieder neu reinigst und vergibst und uns bei dir hältst. Hab Dank dafür. Und zum Dritten wollen wir dir danken, dass wir wissen dürfen, dass wir ankommen dürfen bei dir. Wenn wir mit dir unterwegs sind, dann wirst du uns am Ende auch sammeln. Dann wird das Gericht, von dem hier die Rede ist, uns jetzt nicht erschüttern müssen, denn Herr, dann wirst du die Deinen zu dir versammeln. Und darauf wollen wir vertrauen und dir hoffen. Und danke, Herr, dass es wahr ist. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Amen.